Ja, für uns als Gemeinde ist es schon recht aufregend, jetzt so eine ganze Woche vor sich zu haben, in der an jedem Abend ein Vortrag stattfindet. Von heute Abend bis nächste Woche Sonntag, da dann mal nicht um 19.30 Uhr, sondern um 5 vor 5. Genau, es geht um diese Tage mit dem Ehepaar Alexandra und Bernd Hildner. Gestern vor einer Woche haben wir uns hier schon mal getroffen mit ihnen, einen ganzen Nachmittag, und das war echt sehr ermutigend. Da waren vielleicht so circa 50 Leute aus der Gemeinde da, und sie haben einfach nochmal so erzählt, was ihnen auf dem Herzen liegt, und man hat ihnen wirklich abgespürt, wie wichtig es ihnen ist, dass Menschen von Jesus hören und dass das Evangelium verkündigt wird, und sie möchten wirklich, ja, sie ringen darum, es ist ihnen ein großes Anliegen, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, zum Glauben finden. Und das hat uns sehr gefreut, weil das ist auch unser Anliegen für diese Woche. Aber es wäre sicherlich zu wenig, wenn wir sagen, hey, in dieser Woche, da ist es uns wichtig, dass Menschen von Jesus hören. Jesus hat ja mal gesagt, geht hin und so weiter. Und das ganze Jahr über, naja, okay, da kümmern wir uns um uns selbst oder wie auch immer. Sondern so eine Woche ist ja eigentlich so eine Art Höhepunkt dessen, was eigentlich auch das Wesen einer Gemeinde ausmachen sollte. Dass wir als Licht und Salz in diese Welt gestellt sind und dass Jesus mit seiner Wiederkunft noch wartet, weil er einfach möchte, dass alle von ihm hören. Und weil er einfach möchte, dass noch ganz viele Menschen Frieden durch Jesus finden. Und von daher ist es immer so das Beste, wenn von dem, was man persönlich lebt oder als Gemeinde lebt, das so ein bisschen einfließt in so eine Woche. Das Beste ist, man hat einen guten Kontakt zu den Nachbarn. Und Gott schenkt da ganz viel Gnade, dass mal einer mitkommt. Oder man hat einen guten Kontakt zu seinen Arbeitskollegen. Oder wo auch sonst. Und hat eingeladen und betet für Menschen. Und sagt vielleicht noch, und ich komme heute Abend vorbei und hol dich ab. Und das kann dann so einmünden in so eine Woche, wo ein Mensch dann wirklich auch diesen Schritt tut und sich zu Jesus bekehrt. Das ist alles nicht ganz einfach, ich weiß das. Und ich bin in diesen Dingen, wenn es um Einladen geht und andere Menschen mitzubringen, bin ich kein Held und nicht der Erste vorneweg. Es ist ein Stück Überwinden, ein Stück Kampf. Und es ist doch wieder auch ein Wegschauen von sich selbst auf Gott, weil Gott muss Menschen vorbereiten. Gott muss letztendlich es Menschen auch aufs Herz legen, hey, ich strecke mich nach Jesus aus, nach dem Sohn Gottes und nach dem ewigen Leben. Aber es ist trotzdem eine ganz tolle Möglichkeit und wir freuen uns drauf. Und es ist schön, wenn viele dafür beten, wenn viele von euch dazu einladen. Und am besten, wenn ihr abends auch selber kommt, wenn wir mal kurz genau hinschauen. Weil ich habe mir so gedacht, und so kenne ich Hilton es auch, es ist ja nicht nur, dass am Ende ein Aufruf zum Glauben ist, dass jemand sich wirklich entscheiden kann, sondern es sind ja immer auch Themen, wo wir selber auch ganz schön von profitieren. Ne? Wir alle haben damit zu tun und Hildners werden aus ihrer Erfahrung und aus ihrer Professionalität auch fachlich sehr gut da was zu sagen. Ne? Und wenn es um bedingungslose Liebe geht, wer hat da nicht mit zu tun? Was ist wahrer Reichtum, den ein niemand nehmen kann? Ne? Freundschaften, Ehe, wer hat nicht schon hier und da auch Probleme in der Ehe, das können wir alle gebrauchen. Ruhe, Frieden, Angst. Wir haben mit Ängsten zu kämpfen. Sinnvolles Leben. Wie ist das mit dem Glück? Also auch wir selber werden sehr davon profitieren. Und wenn wir da noch jemanden mitbringen, dann ist das perfekt. Und ich freue mich riesig auf die Abende und genau auf die Zeit. Hab einen Predigttext, der wird nicht zu lange dauern. Wir feiern dann noch Abendmahl und wollen uns dadurch stärken lassen für die Woche, die vor uns liegt, aus dem Markus-Evangelium. Eine Kinderstunde-Geschichte, würden manche sagen. Sehr bekannt, der Gichtbrüchige, der da durchs Dach gelassen wird, oder der Gelähmte, so. Kapitel 2, 1 bis 12, lese ich uns mal. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von vielen getragen, und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber auch einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sofort in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder aber zu sagen: Steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Sowas haben wir noch nie gesehen. Wenn man die Geschichte nicht schon kennen würde, wir würden den Mund vor Staunen, glaube ich, nicht wieder zukriegen. Einfach atemberaubend. Nicht nur, dass hier ein Gelähmter dann gesund wird und hüpfend sozusagen den Raum verlässt. Was wäre das, wenn so jemand reinkäme mit Rollstuhl und Gott wirkt so doll, dass der Rollstuhl stehen bleibt und man hüpft hinaus? Boah, was kann Jesus alles? Ey, er ist wirklich Gottes Sohn, und wer das bisher bezweifelt hat, hey, sowas kann doch nur Gott, sowas können Menschen nicht, Christen auch nicht, bei bestem Willen nicht. Man könnte aber auch riesig staunen über diese Aktion, ne, wo das Dach aufgebrochen wird, also wenn hier alles voll wäre morgen Abend und die Leute bis zur Tür rausstehen würden, und da käme jemand und sagt: Und ich habe noch jemanden hier, der muss unbedingt von Jesus hören. Wir kommen da nicht rein, da ist kein Platz. Und dann auf einmal bröselt es da oben. Und dann sieht man irgendwo so vier Gesichter, die da runter gucken. Und dann Seile und eine Matte und bumm, hier vorne vor Hildners, vor die Füße. Der Bauausschuss würde in Ohnmacht fallen. Es wäre Riesenkrise, die Feuerwehr würde andrücken. Es wäre, boah, unser schönes Haus. Aber das ist passiert so ähnlich, ne? Und deswegen, wir hören so die Geschichte, aber das ist eine gewaltige Geschichte. Und wir schaffen es nicht ganz heute Morgen, da auf alles einzugehen. Aber ich möchte mal auf diese vier Männer eingehen, nochmal da den zentralen Text lesen. Gerade hier Vers 3 und 4, wo es heißt: Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach auf. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Und ehrlich gesagt, mich faszinieren diese vier Männer, auch wenn Jesus natürlich Zentrum der Geschichte ist und Ausblick unseres Glaubens, logisch. Aber mich faszinieren auch hier diese vier Männer, die sich irgendwie gesagt haben müssen: Hey, wir gehen da jetzt nicht zu Jesus, wir reservieren uns keinen schönen Platz da im Haus, wir haben es schon neunmal gehört, es ist jetzt nicht ganz so wichtig, sondern da ist doch da hinten am Ende der Straße im Haus, in dieser Hütte, da liegt doch dieser gelähmte Mann, den man sowieso nicht sieht, ne? Aber wir wissen das, und den müssen wir zu Jesus bringen. Und diese vier Männer sich auf den Weg machen und sich vereinen und diesen Gelähmten letztendlich zu Jesus schleppen. Aber das finde ich einfach faszinierend, wo ich sage: Boah, wenn man solche Freunde hätte, das wäre super, wenn es einem nicht gut geht. Oder noch besser, wenn man ein solcher Freund wäre, boah, wie würde es den Menschen in meinem Umfeld gehen? Freunde, die nun nicht nur an sich selbst denken, Freunde, die einen Blick haben für die, die nicht können, manchmal auch nicht wollen, oder ganz weit unten sind in tiefer Not und Bedürftigkeit. Jemand sagte: Naja, vielleicht haben ihre Frauen sie geschickt. Geht mal dahin und holt den, weil Frauen wissen besser, was los ist. Es würde die Geschichte ein bisschen zerstören, aber es würde Es war auch nicht so, aber es würde ein bisschen die Wahrheit heute treffen, ne? Dass manchmal Frauen so eine Not eher sehen und dann zu ihrem Mann sagen, jetzt geh mal zum Nachbar rüber und hilf dir mal. Oder du hast doch so viele Kumpels, mit denen du dich immer triffst und gut verstehst, jetzt könnt ihr auch mal einmal was Sinnvolles miteinander machen. Ne? Dann macht er bei der Müllsammlung mit und übrigens gäbe es auch noch ein paar Kranke, warum sollen wir immer, ihr könnt ihr auch mal besuchen. Aber hier waren es die vier Männer und von denen können wir Männer aber alle auch gut lernen. Ich selber habe denen mal vier Namen gegeben. Der erste heißt Barmherzigkeit. Das war der Mann, der das mitbekommen hat und dem diese Not des gelähmten Mannes zu Herzen ging, der innerlich tief bewegt war, ne? Der dann sicher auch gesagt hat, Mensch, wir müssen da was tun. Der tut mir leid. Er hatte Erbarmen mit diesem Mann. Und vielleicht war er deswegen barmherzig, weil er selbst Barmherzigkeit erfahren hat in seinem Leben. Und wenn ich für Jesus unterwegs bin, wenn ich anderen Menschen helfen möchte, kann ich das nicht nur tun, weil man das soll und weil es so ist und ich lade halt auch mal ein und bringe halt auch mal mit, sondern es muss tiefer gehen. Und Menschen spüren das, ob jemand Barmherzigkeit im Herzen hat, ob jemand ein Stück Anteilnahme hat, ob er mit dabei ist oder nur hier irgendwo eine Sache erfüllt und ausführt. So würde ich sagen, das steht am Anfang. Und einer dieser Männer im Team, und ohne dem wäre dieses Team eiskalt vielleicht, weiß ich nicht, einer dieser Männer, er heißt Barmherzigkeit. Der zweite, dem gebe ich den Namen Hoffnung. Der Mann ist gelähmt. Wahrscheinlich ist er gelähmt von Kindesbeinen an. Richtig krank. Also nicht ein kurzes Bein, verkürztes Bein, Migräne oder Rückenschmerzen, sondern der ist gelähmt. Der würde heute im Rollstuhl oder im Bett liegen. Und den bringen sie zu Jesus. Und den kann man nur zu Jesus bringen, wenn man sich sagt, ey, Jesus kann. Gott kann. Bei Gott ist nichts unmöglich. Er kann Gelähmte gesund machen. Er hat Himmel und Erde erschaffen. Er ist der Herr dieser Welt. Er trägt alles in seinen Händen. Er hat mir das Leben gegeben. Und diesem Gott ist nichts unmöglich. Im Römerbrief heißt es mal, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Es gibt für ihn keine hoffnungslosen Fälle. Egal an wen ich jetzt denke. Oder ob ich auf mein eigenes Leben oder auf meine Ehe, Beziehung oder Kinder oder was es auch sein mag, schaue. Es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Er kann. Und wenn dieser Mann nicht dabei gewesen wäre mit Hoffnung, dann hätten sie keine Kraft gehabt, den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Den dritten nenne ich mal Beharrlichkeit. Wir haben die Geschichte gehört. Es war ein bisschen ein längerer Weg bis zu Jesus. Da waren diese vielen Menschen, sie konnten nicht durchkommen. Dann haben sie den schweren Weg aufs Dach und dann runtergelassen. Also, wenn da nicht jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, so, wir kehren jetzt nicht um. Wir bleiben dran. Wir lassen uns nicht durch Widerstände und Hindernisse davon abhalten, einen Menschen zu Jesus zu bringen oder eben auch selbst zu Jesus zu kommen. Und ganz, ganz viele Menschen lassen sich abbringen durch Menschen, oft durch Christen. Da stehen die Menschen vor der Tür, sagen wir mal wegen die Gläubigen. Und sie kommen nicht zu Jesus, weil die Gläubigen im Weg stehen. Und das ist manchmal so, aber gar nicht so oft, wie oft gesagt wird. Und es wird am Ende in der Ewigkeit keine Entschuldigung geben, wenn jemand sagt, ja, ich wollte auch zu Jesus, aber da war ein Christ am Arbeitsplatz und da war die Gemeinde, waren drei Komische drin, deswegen habe ich gedacht, lass ich es lieber bleiben. Nein, sich nicht abhalten lassen, weder von frommen Leuten, noch von gottlosen Leuten, Anfechtungen, Widerständen oder auch wo der Teufel selber sich dem entgegenstellt, sondern beharrlich dranbleiben und nicht eher ruhen, bis ich bei der Quelle bin, beim Zentrum bin, bei Jesus und mit meinen Gebeten und mit Menschen, die mir wichtig sind, die mir auf dem Herzen liegen. Sich abhalten lassen, auch von Menschen. Ich habe gerade eine Geschichte gelesen in Bruderhand. Da erzählt der Direktor, wie er irgendwo im Urlaub war auf dem Berg und da stand ein Mann da hinten und sie kamen ein bisschen ins Gespräch. Und der Mann sagte dann zu dem Missionsdirektor, Sie kennen wohl irgendwie Hauskreise oder sowas. Ups, da kamen sie ins Gespräch. Und der Nichtgläubige auf der anderen Seite sagte, ja, Hauskreise, ja, vor langer Zeit bin ich mal eingeladen worden von einem Bekannten oder Arbeitskollegen zum Hauskreis. Und da habe ich mich dann doch mal auf den Weg gemacht, einmal im Leben mal zu gucken, was so ist. Ich erzähle das mit meinen Worten. Und dann wollte er zum Hauskreis gehen und so ein paar Meter vor dem Haus abends hörte er, wie das Ehepaar, also das gläubige Ehepaar im Haus sich heftig stritt. Und er hörte den Streit und alles und gedacht, oh nee, ich gehe da lieber heute Abend nicht hin. Ne? Was ist denn das? Ne? Und überwindet sich doch, drückt auf die Klingel und die Tür geht auf und der Mann steht in der Tür und sagt, herzlich willkommen zum Hauskreis, schön, dass du da bist. Er war an dem Abend da, aber ich glaube, er ging nie wieder in den Hauskreis. Das sind zwei Dinge. Es ist traurig, wenn Christen anderen im Weg stehen, weil ihr Leben nicht geheiligt ist, weil sie sich in ihrem Leben nicht verändern lassen von Gott oder sie sich vielleicht nicht entschuldigen können oder nicht ehrlich sind. Vielleicht hätte er sagen sollen, boah, schön, dass du da bist, wir haben ein bisschen Stress gehabt, aber komm rein, Gott ist da größer, vielleicht diese Richtung. Und auf der anderen Seite hat aber auch dieser Mann keine Entschuldigung, so traurig wie es ist. Denn es geht nicht um Menschen letztendlich, sondern um Gott, der ziehen möchte zu Jesus. Beharrlichkeit und den vierten nenne ich mal Liebe. Auch dieser Mann mit der Liebe gehört zum Team, das erfolgreich wird, in diesem Sinne mal gesehen. Und Liebe steht für mich dafür, dass jemand kreativ ist, dass jemand nach Wegen sucht, dass jemand eine ganze Menge Mühe auf sich nimmt. Als sie vielleicht vor der Tür standen und nicht rein konnten, da hat die Liebe noch nicht aufgehört. Die Pflicht hat aufgehört. Die gesetzesmäßige Vorgabe hat aufgehört. Aber die Liebe hat noch nicht aufgehört. Die Liebe geht immer noch einen Schritt weiter. Die Liebe bekommt Ideen. Die Liebe macht sich Mühe. Die Liebe ist kreativ, hat eine Menge Fantasie. Wenn zwei so frisch verliebt sind, wobei das nicht immer Liebe und Verliebtsein nicht immer identisch sein muss, aber da ist eine solche Kreativität, was sie sich für Geschenke machen und sich überlegen und mal kann jemand sogar Gedichte schreiben, der sonst nicht mal drei Zeilen hingekriegt hat und so weiter. Und hier in diesem Team die Liebe, dieser vierte Mann, dieser vierte Freund, der sagte, oh, was können wir da machen? Du, dann gehen wir da oben aufs Dach. Wir steigen jetzt den Leuten aufs Dach, das sind Flachdächer mit so einer Außentreppe. Und ja, was machen wir denn da oben auf dem Dach? Und dann graben wir da ein Loch rein. Bist du denn wahnsinnig? In ein Haus ein Loch reingraben? Ja, das machen wir. Warum machen wir das denn? Hier ist unser gelähmter Mann. Der muss zu Jesus. Und Liebe ist nicht nur kreativ, nicht nur fantasievoll, nicht nur sehr einsatzbereit und fragt nicht nach Lohn und gar nichts, sondern weil sie elementar von Gott kommt, sondern Liebe ist auch bereit, Ärger auf sich zu nehmen. Wenn man manchmal jemanden einlädt, dann hat man ja auch Angst, das könnte Ärger geben, ne? Da könnte Kritik kommen, aber Liebe kann das überwinden, nur Liebe. Keine Gemeinde, die sagt, du musst aber auch einladen, da geht gar nichts. Und wenn jemand schon gerne einladen will und kriegt dann gesagt, du musst, dann hat er auch schon keine Lust mehr einzuladen. Auch logisch. Weil denn da, wo Liebe ist, da laufen die Dinge. Wenn es eine gute Liebe ist, eine biblische Liebe ist, die auch nicht das übertreten wird, was Gottes Wille ist letztendlich. Und Gottes Wille ist zu retten und das hat der Mann gewusst und deswegen hat er den Ärger auf sich genommen und deswegen hat er auch das Loch in dieses Dach gegraben. Ne? Hat das Dach kaputt gemacht. Aber er hat sich gesagt, was ist wichtiger? Dass dem Mann geholfen wird oder dass das Dach schön heil bleibt? Was ist wichtiger, dass meine Wohnung schön sauber ist oder dass ich mal Gäste einlade? Was ist wichtiger, dass ich mal jemanden übernachten lasse oder ich meine Ruhe habe? Und man könnte immer so weitermachen. Und in Deutschland ist halt manchmal das Materielle wahnsinnig wichtig. Ne? Dass man kaum jemanden im Auto mitnehmen mag, weil es gerade neu ist. Aber was ist wichtiger? Und Liebe geht hier einen anderen Weg Liebe lässt sich nicht aufhalten. Denken wir an Maria, als Jesus mit seinen Männern da im Haus in Bethanien war. Sie kommt da, sie macht die Tür auf, sie geht da in diese Männergesellschaft rein. Sie schüttet das kostbare, das war ein Jahreslohn, das kostbare Nadenöl auf das Haupt Jesu und salbt ihn. Und kriegt eine Menge Ärger. Das könnte man doch, Verschwendung und. Aber aus Liebe heraus hat sie es getan und Jesus bestätigt das. Ein starkes Team, ne, das letztendlich hier einen Mann zu Jesus bringt, selbst auch zu Jesus kommt. Und hier sind ganz wichtige Komponenten in diesem Team. Es ist Barmherzigkeit, es ist Hoffnung, es ist Beharrlichkeit, es ist Liebe. Manchmal brauchen wir alle vier selbst. Aber wie schön ist es auch, wenn man Freunde hat oder Brüder und Schwestern hat, wo man sich ergänzt und gemeinsam unterwegs ist, diesem lebendigen Gott zu dienen. Wenn man zu viert ist, muss man sich einigen. Es hätte jeder in eine andere Richtung gehen können. Aber weil sie ein Ziel hatten, Jesus, konnten sie auch in eine Richtung gehen. Weil das war ihnen das Wichtigste. Das war ihnen die Mitte. Und das war ganz groß. Modern würde man das etwas anders heute sagen. Einer ist, muss der Initiator sein. Mensch, wir packen auch jetzt mal an. Das machen wir jetzt. Dann braucht man jemanden, der muss vielleicht ein bisschen Stratege sein. Wie machen wir denn das genau? Wie ist der Plan? Wie kommen wir auch zum Ziel? Und dann gibt es den Praktiker oft, der einfach sagt, gut, und so machen wir das jetzt auch und packen wir auch mal an, machen uns die Hände schmutzig oder so passiert das. Und es braucht immer wieder auch den Motivator in einem Team und wenn man für Jesus unterwegs ist. Und ich komme schon in die Zielgerade, dass wir noch kurz sehen, was daraus wird, da heißt es, als nun Jesus ihren Glauben sah, da merken wir die Quelle, aus der heraus sie Kraft schöpften. Es war der Glaube, die feste Überzeugung. Sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da sind zwei überraschende Dinge drin. Einmal, Jesus sah nicht den Glauben des Gelähmten. Der war vielleicht noch gar nicht so da. Aber er sah den Glauben der vier Freunde. Es gibt doch ein für jemand Glauben. Der muss nicht bekannt werden mit den Lippen. Der bezeugt sich in dem, was wir tun oder nicht tun. Und wenn jemand sowas macht, das Dach aufgräbt und da jemand runterlässt, schaut Jesus das an und sagt, das geht nur durch den Glauben. Was für ein großer Glaube. Und der Glaube der vier Freunde ist diesem Gelähmten zum Segen geworden, so dass Jesus zu dem Gelähmten sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Etwas überraschend für alle Beteiligten. Man rechnet jetzt mit der Heilung des Gelähmten, aber Jesus spricht ihm erstmal Vergebung der Schuld und Sünde zu. Manchen ist dieses Thema ein bisschen zu oft und zu viel, aber bei Jesus ist es sehr zentral, wenn es um das Heil eines Menschen geht. Das haben Hilton das auch ganz gut formuliert, wo sie sagten, Heil ist nötig für jeden, der kommt, auch in dieser Woche. Heilung, wenn möglich. Und das ist ja auch unsere Lebenserfahrung. Wer zu Jesus kommt und um Vergebung bittet, dem ist die Vergebung zugesagt. Und da packt Jesus das zentrale Problem des Menschen an, die Trennung von Gott. Dafür ist Jesus gestorben und das hat ihm sein Leben gekostet am Kreuz. Heil ist nötig. Und damit hat Jesus das Wichtigste getan. Und Heilung, wenn möglich. Heilung geschieht manchmal. Heilung geschieht manchmal auch nicht. Wir leben alle genügend lange auf dieser Welt. Es würde niemand unter uns hier sitzen heute Morgen, wenn er nicht schon 100-fach geheilt worden wäre. Von Fieber, von Husten, vom Beinbruch, von alles Mögliche. Durch Heilungskräfte, die Gott in unser Leben gelegt hat. Durch Medizin, durch Forschung, durch Ärzte, durch Krankenpfleger, durch Massagen. Wir sind alle hier unendlich oft geheilt worden. Und es gibt nur einen, der heilen kann. Gott, niemand sonst. Und deswegen immer, wo wir eine Heilung erfahren, selbst wenn ich mich geschnitten habe und es heilt wieder, kann ich nur diesem Gott von ganzem Herzen danken. Und Heilungen geschehen ganz, ganz oft. Aber wir werden auch immer wieder krank. Und irgendwann werden wir kränker und schwächer und irgendwann werden wir sterben. Und die wenigsten von uns werden als frische Jünglinge mit 100 ins Grab springen. Wäre auch eine Verschwendung. So ist das. Das weiß Gott. Und er sorgt für die Lebensbedürftigkeit für uns, von uns. Aber er stellt über all das diesen einen Punkt, was aber absolut ist und in Vollkommenheit geschieht, heute schon, das ist die Vergebung meiner Schuld und Sünde. Die darf ich sicher haben. Die spricht Jesus diesem Gelähmten zu. Und damit auch jeder da im Raum glaubt, dass er Gottes Sohn ist und das auch kann und darf, heilt er ihn sogar und sagt, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das hat Jesus immer wieder getan. Das tun wir heute nicht im gleichen Maße, wenn wir ganz ehrlich sind. Christen sind manchmal auch ein bisschen verlogen oder unehrlich. Wenn es nur darum geht, dass jemand irgendwo das kürzere Bein länger macht, da lacht sich die Welt drüber tot. Jeder hat ein kürzeres und längeres Bein. Oder irgendjemand im Raum vielleicht Kopfschmerzen hat oder ein bisschen Rückenschmerzen hat. Nein, wenn wir uns auf Jesus berufen und sagen, bei uns ist es wie bei Jesus, dann muss jemand, der blind ist heute, sehend hinausgehen, wenn jemand sagt, er kann heilen. Da muss jemand, der gelähmt ist unter uns, hüpfend nach Hause gehen können, wenn er sagt, er kann heilen wie Jesus. Das ist der ehrliche Punkt. Und das gibt es schon mal, aber ganz, ganz selten. Und trotzdem erfahren wir endlos viele Heilungen. Wie viel wollen wir es noch besser haben als die Menschen in Afrika? Sollen wir doch mal dankbar und zufrieden sein. Und uns immer wieder auf das Wesentliche, das Eigentliche konzentrieren. Hey, mir sind die Sünden vergeben. Hey, ich habe einen Platz bei Jesus im Himmel, in der Ewigkeit. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn ich dann mal da bei ihm sein werde, dann ist auch kein Leid mehr, keine Schmerzen mehr, kein Schrei mehr und kein Tod mehr. Und da freue ich mich schon drauf und da gehe ich drauf zu. Und solange ich noch Zeit habe, möchte ich andere einladen. Möchte ich in so einem Team dabei sein. Möchte ich unterwegs sein mit diesem Ziel, Menschen in die Nähe von Jesus zu bringen.